Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute mit Episode 41. Wir zeichnen auf am 15.06.2021. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur beim CT-Magazin für Computertechnik. Und zuallererst mal ein kleiner Hinweis.
Werbung.
Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen, schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
So, da sind wir wieder zurück. Ich möchte erstmal einem Twitter-Nutzer danken, dass er uns auf ein wohl wegweisendes Urteil aufmerksam gemacht hat, was heute, wir zeichnen ja am Dienstag, den 15. auf, ergangen ist vom Europäischen Gerichtshof, wo er gleich geschrieben hat, das ist der IT-Beobachter, dass das mit Sicherheit das Gesetz bin ich, nämlich Jörg Heidrich, sehr freuen wird. Dass nämlich offensichtlich es so ist, dass wir werden das heute nicht besprechen können, weil das einfach noch ganz, ganz frisch ist, das Urteil. Wir werden uns dem aber natürlich in der nächsten Episode annehmen, denke ich. Dass offensichtlich auch Datenschutzbehörden außerhalb Irlands Facebook vor Gericht zerren können, wenn Facebook in Europa Datenschutzverstöße nach DSGVO begeht. Das könnte ein Dammbruch sein, wenn sich das bewahrheitet und es da nicht irgendwelche relevanten Ausnahmen im Urteil gibt. Ich habe es vorher nur kurz überflogen. Verzeiht uns das. Wir gucken uns das dann, denke ich, später an. Und es wird ja mit Sicherheit auch jetzt, wenn wir in 3 Tagen ausstrahlen, schon von der einen oder anderen Stelle auf Twitter und woanders kommentiert worden sein, nehme ich mal an. Da werdet ihr schon was dazu erfahren haben. Gut, Jörg und ich waren heute gemeinsam Mittagessen, ein Arbeitsmittagessen im Draußen. Ne? Jörg, das hat Spaß gemacht, haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Deswegen haben wir uns gerade erst gesehen, aber trotzdem sage ich Hallo Jörg.
Hallo Holger. Ja, unser Projekt Auswilderung schreitet voran. Das war auch ganz schön. Ich habe mich heute wirklich tatsächlich auch Urlaub heute eigentlich und mich lange im Draußen rumgedrückt und es war schön. Aber jetzt sind wir wieder im Drin und auch das sind wir gerne, weil wir freuen uns auf einen spannenden Gast und auf ein spannendes Thema. Unser Gast heute ist Iris Fahn und sie ist Juristin an der Stabsstelle IT-Recht an der Leibniz-Universität hier in Hannover, dort auch interessant, Lehrbeauftragte des Instituts für Philosophie, das ist unter Juristen ja auch eher selten, wird sie uns sicher gleich erzählen, was sie dahin treibt. Sie schreibt gerade eine Doktorarbeit, wie der Zufall so will, zum Thema künstliche Intelligenz, rechtliche und ethische Implikationen am Beispiel des Sexroboters. Und das treibt uns gleich zum Thema. Sie ist auch noch Datenschutzbeauftragte in einem Wirtschaftsunternehmen. Aber unser Thema ist tatsächlich heute alles rund um Robotics. Nämlich Roboter, Datenschutz, Ethik und das insbesondere am Beispiel der Sexroboter. Hallo, herzlich willkommen, Iris.
Hallo Jörg, hallo Holger, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Sehr Iris. Gerne.
Was treibt dich denn als Juristin an das Institut für Philosophie? Da bist du wahrscheinlich sehr einsam mit diesem Hintergrund.
Nein, ich bin ja noch zusätzlich Philosophin. Ich habe vor einer Weile irgendwann mal festgestellt, dass mich die Juristerei und auch das IT-Recht nicht so weiterbringt an bestimmten Punkten. Ich nenne mal das Wort, Stichwort Technikfolgenabschätzung und was wir ja auch in der DSGVO, Datenschutzfolgenabschätzung. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, es fehlt eine Ebene. Und so bin ich nochmal auf die Wissenschaftsphilosophie gekommen. Ich gebe zu, ein bisschen Schmalspur, sehr mit dem Fokus auf automatisierte Systeme, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. In dem Bereich, ja, ich habe auch mal den alten Seneca gelesen oder andere Texte in dieser Richtung, aber sehr fokussiert auf die sogenannte Roboterethik.
Mhm.
Also bin ich schon richtig aufgehoben.
Okay, aber bestimmt als Juristin eher ein seltener Gast da im Philosophischen Institut, könnte ich mir vorstellen.
Ja, die Kombi gibt es nicht so oft, das stimmt.
Das denke ich mir. Wie ist denn es denn gerade so an den Unis? Also fängt da das Leben auch langsam wieder an? Also ich weiß jetzt von ganz vielen auch, dass sie extrem frustriert waren, so war auch zu Recht und ganz viele Studenten auch mit der Fernlehre nicht so gut klargekommen sind. Für andere war es toll. Ich hätte es damals, glaube ich, auch gerne gehabt, statt bei mir, ich musste immer nach Köln düsen. Fährt da das Leben auch langsam wieder an?
Sehr zaghaft und sehr vorsichtig. Finde ich auch richtig so. Auf der anderen Seite muss natürlich tatsächlich auf die 3 Semester Online-Lehre geguckt werden. Das ist ja mehr als nur die reine Wissensvermittlung. Gibt es auch eine Menge Care-Arbeit. Und diese Pandemiesituation, die überstehen auch nicht alle Studierenden richtig gut. Wir geben uns alle sehr viel Mühe. Und am Anfang war auch eine große Euphorie da, ne, zur Online-Lehre. Ja, gerade im Bereich des Datenschutzes war natürlich jetzt so bei Prüfungen und so dieses, ihr wisst vielleicht das Stichwort Proctoring, natürlich ein großes Thema. Ich versuche es so gut es geht nachzustellen. Das heißt, bei mir müssen alle die Kameras anmachen. Wir nutzen Big Blue Button, können das bis 300 Teilnehmer ausnehmen. So groß sind meine Seminare nicht. Für gewöhnlich in Präsenz immer so 20, höchstens 25 Leute. Und beim letzten Semester hatte ich 120 zugelassen. Ihr seht schon, das Thema zieht natürlich unheimlich. Das ist aber einfach zu viel, ne? Das macht schon sehr viel aus. Auf der anderen Seite möchte ich auch niemanden die Chance nehmen, wenn er sich interessiert, teilzunehmen.
Ja. Ihr nutzt aber nicht diese Überwachungssoftware, die just letzten Freitag den Big Brother Award gewonnen hat. Das war auch Teil meines Ausbildungsprojekts. Ich bin tatsächlich nach Bielefeld gefahren und durfte zu Gast sein, war auch sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße an Digital Courage. Aber das war ja eine sehr, sehr erschütternde Geschichte, die Software, die da zur Überprüfung von, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Iris, zur Überprüfung von Studenten eingesetzt wurde. Die Bewegung der Augen getrackt hat, Bewegung des Kopfes getrackt hat und richtig, richtig, richtig übel. Also da wurde einem echt schlecht.
Das glaube ich dir sofort. Und das klingt jetzt hier so super in meinen Titeln, so Stabsstelle, IT-Recht und noch Roboterethik etc. Tatsächlich sind wir ja eine sehr große Uni und auch dezentral. Und wir haben ja nun unseren eigenen Datenschutzbeauftragten natürlich auch noch samt eines Büros. Das sind da, glaube ich, 2,5 Kräfte insgesamt, sodass ich nicht jede einzelne Software natürlich irgendwie zu sehen, zu hören bekomme. Das wäre mehr so eine Geschichte für den CIO, im Grunde genommen ist das eine strategische Entscheidung, wie man sich da aufstellen möchte. Und entscheiden auch die Fakultäten so in eigener Verantwortung viel. Habe ich jetzt nichts Böses mitbekommen? Ich glaube, das läuft total gut bei uns.
Also um das nochmal zu sagen, die Software heißt Proctorio. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. Kennst du die, Iris?
Nein, okay. Kenne ich noch nicht mal. Also
ich glaube, Kollegen hatten sich das auch mal angeguckt irgendwie, aber bin jetzt auch befragt. Ja, Jörg, bevor wir in Medias Res gehen, würde ich vorschlagen,
wir kommen wie immer
zum
Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche kommt heute aus dem Tätigkeitsbericht des Hamburger Datenschutzbeauftragten von 2020. Dort auf Seite 119. Empfänger ist ein Unternehmen, das Kurse für Erwachsenenbildung anbietet. Das Bußgeld beträgt immerhin 13.000 Euro. Und es geht um eine fehlende Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung. Also wir hatten die Auftragsverarbeitung ja in einer der letzten Folgen. Wir werden auch nochmal die gemeinsame Verantwortung im Detail anschauen. Hier gibt es dazu tatsächlich schon mal ein gemeinsames Bußgeld. Und was war passiert? Oder sagen wir mal, gemeinsames Bußgeld ist auch schön. Also für die fehlende Regelung zur gemeinsamen Verantwortung gibt es ein Bußgeld. So, das ist insbesondere dann relevant, wenn mehrere Unternehmen aus einem Unternehmensverband eine Kundendatenbank gemeinsam führen. Und das war hier tatsächlich der Fall. Und dann hätten sie statt Auftragsverarbeitung eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung schließen müssen. Und das war hier eben nicht der Fall. Das kam dadurch raus, dass ein Kunde hatte sich bei einem Unternehmen mit einem Kurs für Erwachsenenbildung angemeldet und es wurde auch durchgeführt, aber er hat die entstandenen Kursgebühren nicht bezahlt, warum auch immer, weiß ich nicht, ist auch nicht relevant. Einige Zeit später hat er sich dann nochmal angemeldet und zwar bei einem anderen Unternehmen des gleichen Konzerns und wurde dort abgelehnt. Und zur Begründung teilte man ihm mit, dass er noch Zahlungsrückstände habe bei dem anderen Unternehmen, dessen Kurse er bereits gesucht hat und da besucht hat. Und da hat er sich gewundert, wo das denn woher kommt und dann beschwert und beim Hamburger Datenschutzbeauftragten und er hat dann die Unternehmen, dieser hat die Unternehmen untersucht und dabei festgestellt, dass eben diese Unternehmen die gleiche Datenbank nutzt. Und wenn sich ein Kunde bei einem Lehrgang einbucht, dann gibt es eine gemeinsame Kundennummer und das wird dann eben von mehreren Unternehmen gleich zusammen verarbeitet. Und der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat sich dann die Frage gestellt, aber merkwürdigerweise nicht im Detail beantwortet, ob ein solches Vorgehen überhaupt zulässig ist. Immerhin kennt die DSGVO ja kein explizites Konzernprivileg. Auch das werden wir nochmal im Detail uns anschauen. Allerdings ist es eindeutig, dass das Führen einer gemeinsamen Kundendatenbank durch mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen zu einer gemeinsamen Verantwortung führt und deswegen müsste man da eben eine solche Vereinbarung haben und deswegen das Bußgeld von 13.000 Euro, die Quintessenz daraus, wenn hier ziemlich eindeutig, wenn man gemeinsam Datenbanken nutzt, würde ich vielleicht auch sehr vorsichtig mit umgehen, das überhaupt zu tun. Mich überrascht das, dass er das nicht auch als solches vielleicht schon mal zumindest untersucht hat. Dann sollte man eben zumindest eine gemeinsame Verantwortung haben. Ich weiß, wir haben das häufiger, wenn man Veranstaltungen gemeinsam mit mehreren Unternehmen macht oder mit Sponsoren macht und die auch Mitveranstalter sind und auch mitorganisieren und mit Verantwortung haben, dann kriegt man das halt so, dass mehrere Unternehmen Zugriff auf die Datenbank haben. Auch das wäre eine Geschichte, wo dann halt eine gemeinsame Verantwortung wäre und was abzuschließen wäre.
Du hast vorhin den Begriff Konzernprivileg erwähnt. Mhm. Was heißt das?
Konzernprivileg heißt, dass es innerhalb von mehreren verbundenen Unternehmen keine Privilegien gibt zur Datenverarbeitung im Gegensatz zu dem, was man annimmt. Das heißt also, es ist kein Unterschied, ob jetzt die A und B GmbH Daten austauschen oder ob das eben zwei Töchterunternehmen von Siemens zum Beispiel sind. Die sind da auch nicht grundsätzlich privilegiert.
Okay. Gut, und zur Summe, was sagst du angemessen? Wie kommt es dir vor?
Es ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Ich finde es hier einfach wichtig, darauf hinzuweisen. Deswegen haben wir das genommen, nicht der Höhe wegen, sondern halt, ich versuchte immer sowas, was auch so ein bisschen nicht alltägliche Bereiche beleuchtet. Und ich glaube, dieses gemeinsame Verantwortung tragen, also gemeinsam für die Verarbeitung von Daten verantwortlich sein, ist etwas, was es ziemlich häufig gibt, häufiger als man vielleicht denkt. Und man sollte sich da auch mal Gedanken machen, ob man tatsächlich immer eine Auftragsverarbeitung hat oder eben so eine gemeinsame Verantwortung. Und dann gilt es halt, andere Verträge abzuschließen. Und deswegen hier dieses Bußgeld der Woche. Aber das nur ganz kurz. Und ich würde sagen, jetzt zu unserem Hauptthema. Oder wolltest du noch was ergänzen, Holger?
Nö, bin also, durch.
Wunderbar. Unser Thema, Überschrift, Ethik und Datenschutz bei Sexrobotern und allerdings nicht nur bei Sexrobotern. Ich habe mir mal so ein bisschen zu dem Thema nochmal durchgelesen. Es gibt übrigens, wer sich dafür interessiert, es gibt den Rails e.V., kennt ihr sicher auch gut. Mhm. Das ist die rechtswissenschaftliche, hilf mir Iris, rechtswissenschaftliche.
Ja.
Also AI, jedenfalls.
Die, Law and was ist das letzte vielleicht?
Society.
Society,
genau. Das klingt besonders gut. Ich bin Mitglied der Robotics and AI Society. Ist aber auch nur in Anführungszeichen ein Verein. Die sich damit beschäftigen, also wer sich damit beschäftigen kann, die machen auch Veranstaltungen und so, wirklich ganz, ganz spannende Sachen. Und es ist generell so, dass die Juristen sich auch bereits schon seit längerer Zeit mit Robotics und mit der damit natürlich auch, zumindest ab einer bestimmten Robotics-Ebene, zusammenhängende Frage nach künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ich denke, das kann man hier nicht grundsätzlich voneinander trennen. Wir reden ja jetzt nicht von einfachen Maschinen, sondern die Maschinen sollen schon ein bisschen klüger sein und auch selbstständig arbeiten. Das beschäftigt nicht nur die Juristen, sondern eben auch die Datenschützer. Und Natürlich sind dabei auch ganz häufig personenbezogene Daten im Spiel. Wenn dann zum Beispiel eine optische Verarbeitung besteht, wenn eine Audioverarbeitung besteht, dazu erzählt uns Iris sicherlich gleich noch ein bisschen was. Deswegen haben wir da grundsätzlich auch immer den Datenschutz mit drin.
Darf ich mal ganz kurz, also wenn eine optische Bearbeitung oder eine Audiobearbeitung besteht, du meinst, ja, wenn das Ding Kameras hat oder Mikros hat, oder?
Wenn das Ding Kameras hat oder Mikros hat. Danke. Und die auf dich gerichtet sind, Holger. Genau.
Und Sensoren, ne?
Und Sensoren.
Und alle möglichen Sensoren, ja.
Ja. Dann ist jedenfalls auch der Datenschutz relevant. Und tatsächlich, das fand ich ganz interessant, gibt es dazu eine Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz der Datenschutzbehörden von 2019. Und die haben 7 datenschutzrechtliche Anforderungen als Grundpfeiler von Datenverarbeitung durch zukünftige Technologie, also KI und Robotics, verabschiedet, weisen dabei insbesondere auf den Privacy by Design und Privacy by Default Gedanken hin. Und vielleicht gehen wir gerne mit dir zusammen, Iris, die 7 Regeln mal so durch.
Ja, gerne.
Von vornherein stimmst du mir zu, wenn ich sage, irgendwie KI und Robotics muss man schon irgendwie in einem Teil zusammenfassen. Also natürlich ist KI noch mehr als Robotics, aber Robotics ab einer bestimmten Level haben zumindest auch immer KI drin.
Ja, so wird das dann, also das erläutere ich später auch nochmal dann auf mein Forschungsfeld ja auch übertragen und das kann man dann ab diesem Punkt wahrscheinlich einigermaßen synonym verwenden.
Sehr gut, sonst wäre ich nicht echt ins Schwitzen gekommen mit meiner Vorbereitung. Die 7 Regeln. KI darf Menschen nicht zum Objekt machen. Das ist ja auch schon mal aus philosophischer Sicht ganz spannend.
Ja, ich habe mir in diesem Zusammenhang das erste Mal tatsächlich die Regeln so durchgelesen, also in der Vorbereitung, du hattest mir das ja hier zugeschickt. Ich hatte das zwar auch vor 2 Jahren mitbekommen, ging ja auch relativ groß durch Twitter und ähnliche Medien und stelle immer fest, das klingt natürlich ganz schön und ich will jetzt auch das Positive hauptsächlich anmerken, aber es ist jetzt erstmal einfach sehr abstrakt generell, was grundsätzlich für juristische Regeln schön ist. Ich weiß gar nicht, was das, also es ist erstmal nur eine Erklärung. Was ist das? Eine Absicht? Eine Intention? Und wir reden drüber oder wir sind uns bewusst? Das ist mir nicht so ganz klar erstmal. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr geschafft, das genauer nachzugucken. Darf nicht zum Objekt werden und das so als erste Regel geht ja so in diese Richtung, alles, was so zur Würde des Menschen auch gehört. Und aber das klingt ein bisschen so, als ob die KI komplett selbstständig wäre.
Ja, das klingt auch für mich irgendwie so ein bisschen nach Kuschel-KI. Also natürlich ist das, bin ich für KI ein Objekt. Sagen wir mal, machen das jetzt gleich, bevor wir zu den Sexrobotern kommen, machen wir es vielleicht gleich erstmal am Beispiel Pflegeroboter. Also ich meine, der wird sich ja nicht jetzt irgendwie freuen, dass er mich als bestimmtes Person sieht, sondern ich bin Objekt Jörg und das soll jetzt gebadet werden, so als Beispiel. Also
ja,
finde ich schon mal merkwürdig. Aber vielleicht gucken wir uns die anderen mal an. KI darf nur für verfassungsrechtlich legitime Zwecke eingesetzt werden und das Zweckbindungsverbot nicht aufheben. Naja, gut. Das ist, Holger, was meinst du? Du bist mute. Er will nicht mit uns reden.
Doch, Mann. Ich war gerade am Googlen, weil mir wieder die Asimovschen Robotergesetze eingefallen waren, irgendwie, die schon aus dem Jahr 1958 sind. Und ich hatte mich da so stark daran erinnert gefühlt und tatsächlich habe mal geguckt, ob da Ähnlichkeiten drin sind und sind in der Tat Ähnlichkeiten drin. Ne? Also das Asimov, soll ich es kurz sagen, das Asimov, das erste Robotergesetz, das erste ist, ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Übrigens, das zweite ist dann, ein Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm von Menschen erteilt werden, es sei denn, dies würde gegen das erste Gebot verstoßen. Es gibt dann noch ein drittes, das ist jetzt nicht mehr so interessant. Aber das war, glaube ich, die ersten Grundgedanken zur Roboter- und KI-Ethik, denke ich mal.
Die sind auch tatsächlich interessanterweise in den EU-Draft von 2015 mit eingeflossen. Also Asimov war ja nun kein Jurist, das sind ja keine förmlich verabschiedeten Gesetze. Es ist nachträglich noch ein nulltes Gesetz auch eingeführt worden. Und tatsächlich in diesem Entwurf vom EU-Rechtsausschuss sind die Gedanken zumindest auch in den Erwägungen Asimovs mit eingeflossen. Also das fand ich ganz spannend, weil ich ja auch hier teilweise so rechtsgeschichtliche Elemente, so Pygmalion-Effekt oder Ähnliches mit aufgenommen habe. Man manchmal ja, weil eben viel in Science-Fiction und anderen Filmmedien, Büchern verarbeitet wird, nur nicht glaubt, dass sich das EU-Parlament damit beschäftigt, aber tatsächlich die Asimovschen Gesetze finden da ausdrücklich Erwähnung. So. Mhm. Und da gab es jetzt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie weit international gesehen diese Hambacher Erklärung reicht. Und wäre jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht auf die gekommen, Jörg. Also hatte ich jetzt noch nie so in Verbindung gesetzt und habe sie mir heute so das erste Mal noch so ein bisschen durchgelesen. Klar, es ist nicht falsch, aber und ich finde es natürlich positiv, es schafft so ein Problembewusstsein, ne? Diskriminierung vermeiden und dann eben mit starkem Datenschutzbezug, Datenminimierung, das hatten wir hier eben, Zweckbindungsgebot. Technisch-organisatorische Standards klingt ein bisschen nach Toms, ne? Schrecklich.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich auch passt das, ist das jetzt auch wenn wir das jetzt darauf anwenden, haben sie vermutlich dabei nicht unbedingt an Roboter gedacht, sondern eher so irgendwie an KI für was weiß ich was, Kreditwürdigkeitsermittlung oder sowas.
Ja, also ich glaube, wenn du Roboter sagst, dann nimmst du wahrscheinlich immer so ein bisschen dieses Synonym, alles, was ein bisschen mehr als nach einer Maschine nur aussieht, was vielleicht schon so eine Art humanoides Aussehen hat. Also ob das jetzt ein Rumpf, Kopf, Beine, so also humanoid, also ein bisschen menschenähnlich aussieht und KI in allen möglichen verbaut. Ich meine, die schwache KI, die wir im Smartphone mit von uns tragen, die zählt ja auch schon mit da rein. Ne? Also unter Umständen Sprachassistenten erscheint uns ja nicht unbedingt so furchtbar schlau momentan, aber eben unter diesem Begriff schwache KI fasst sich das ja alles.
Aber ich finde, unter diesem Aspekt, also die beiden Aspekte, dass die da schon so große Berücksichtigung finden, nämlich Datenminimierung und TOMS, ne? Also technisch-organisatorische Maßnahmen, das könnten wir ja mal im Hinterkopf behalten, ne? Wenn es dann später konkret zu irgendwelchen Geräten kommt oder wie auch immer. Weil ich finde das schon vorausschauend und ich finde es auch höchst angezeigt, sodass genau sowas dann auch Grundlage allen Schaffens ist in der Richtung.
Ja. Genau. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen mit Pflegerobotern an, weil man sich da vielleicht erstmal so auch mehr drunter vorstellen kann. Da sind ja tatsächlich die Erwartungen auch sehr, sehr groß. Und da liest man auch eine ganze Menge, finde ich, drüber so. Dass das jetzt das ist, was sicherlich auch ein bisschen aus meiner Sicht, ein bisschen Wunschdenken ist, um die Pflegekrise, die sich ja nun wirklich akut anbahnt, auch schon sehr, sehr zeitnah ein bisschen zu überwinden. Und dann sieht man meistens irgendwelche Bilder aus Japan, wie irgendein Roboter irgendwen durch die Gegend trägt. Ob man das so möchte, ist auch nochmal eine andere Frage. Also ist aber schon vorstellbar, dass eben Roboter Hilfsdienste leisten, zum Beispiel eben Zustellung von Essen und Getränken, von Medikamenten, Unterstützung bei der Hygiene. Das finde ich aber ethisch auch schon wieder schwierig. Also ich weiß, ich habe auch sehr lange in Altenheimen gearbeitet, in meinem Zivi und danach im Studium als Nebenjobs. Ich weiß nicht, ob die das so toll gefunden hätten, wenn sie da Roboter bei der Hygiene unterstützen. Wo sie aber natürlich sicherlich sinnvoll sind die, und das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung auch sagen, sind bei den ganzen Hebegeschichten, ne? Also Leute aus dem Bett heben, in die Badewanne heben und so weiter. Also da künstliche Unterstützung, Intelligenz braucht man dafür wahrscheinlich nicht unbedingt, sicherlich sinnvoll. Wo es dann aber gruselig wird, finde ich jetzt zumindest, kannst du gleich gerne noch kommentieren, Iris, ist bei Robotern für therapeutische Anwendungen, die ja jetzt auch zunehmend wichtiger werden, also um Patienten Trost zu spenden, Mut zuzusprechen als Gesprächspartner. Das finde ich dann sehr, sehr gruselig schnell auch. Zumal ja das dann auch immer voraussetzt, dass der Zuhörende ist vielleicht auch schlecht, der analysierende Roboter lernfähig ist und der dann natürlich auch ein enormes Wissen einsammelt, insbesondere halt natürlich über die behandelnden Patienten. Und das Ganze wird dann natürlich auch datenschutzlich, schutzrechtlich ganz schnell sehr stark relevant, weil wir hier natürlich ganz schnell im Bereich der Gesundheitsdaten sind, also die im Bereich der besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten nach Artikel 9, wo hier eben auch ein besonderer Schutz erforderlich ist. Vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Ist das, wie siehst du das mit Pflegerobotern? Sinnvoll? Wo sind die Grenzen?
Also ich nehme jetzt mal diese beiden Kategorien, die du genannt hast. Und du hast dich ja erst im zweiten Bereich ein bisschen mehr gegruselt. Aber Gesundheitsdaten etc., auch die Fülle und auch die Verarbeitung, das gilt für beide Bereiche. Also erstmal für dieses, ich nenne das jetzt mal eher diese mechanischen Roboter, die vielleicht heben. Die, ja, da gibt es so einen Dreiklang, Dully, Dangerous, Dirty Work erledigen. Das ist Roboterwork. Und da sieht auch jeder im ersten Moment sofort ein, oh ja, das wollen wir gerne abgeben. Das ist ja einfach auch schädlich für Pflegende, so schwere Lasten zu heben. Gibt es tatsächlich auch schon ein Projekt oder eine Doktorarbeit, die im Bereich der Haftung natürlich dann, ich glaube, tatsächlich an der juristischen Fakultät eben diese Heberoboter gerade untersucht. Habe ich aber auch noch nicht weiter gehört. Es gibt da müssen ja auch Daten entsprechend gesammelt werden. Wahrscheinlich wäre ein Roboter, der jetzt mich anheben sollte, anders zu konstruieren als einer, der Holger anheben sollte oder ähnliches. Und ob es Umbetten ist oder ob derjenige vorgeschädigt ist, all solche Sachen. Also da könnt ihr euch schon vorstellen, um das zu analysieren und auch richtig darauf zu damit agieren zu können, sind eine Menge Daten notwendig. Weil du vorhin auch gesagt hast, naja, vielleicht muss man dafür gar nicht so intelligent sein. In diesem Fall von künstlicher Intelligenz, das ist vielleicht auch immer so gemeinhin der kleine Denkfehler, es ist maschinelles Lernen. Diese Roboter alle, die lernen an uns, die nehmen viele, viele Daten auf und die werden dann auch besser, meistens mit dieser, wie gesagt, Dully Work, ja, also ein Vorgang, den man tausende Male wiederholt oder wie viel auch immer. Also Ermüdungserscheinungen sind da bei diesen Maschinen andere als bei Menschen. Aber diese Wiederholung, die macht es ja aus. Und diese Wiederholung wiederum macht es ja für uns auch so unattraktiv, dass es dann eben auch, unter was auch immer, also Dully am besten wahrscheinlich fällt. Und dieser zweite Bereich, diese therapeutischen Anwendungen, Trost spenden, Gesprächspartner, Zuhörer, haben wir ja auch ein bisschen schon. Vielleicht kommt das so ein bisschen in Gestalten daher, die wir vielleicht gar nicht so erwarten, weil bei denen wir so denken, oh, das ist jetzt nicht der Ersatzmensch. Sowas wie Paro, diese Robbe, die ihr vielleicht kennt, kennt ihr nicht. Die sieht aus wie so eine Babyrobbe, große dunkle Augen, puscheliges Fell. Die wird eingesetzt bei Demenzkranken. Und auch bei autistischen Kindern, also Menschen, die noch nicht oder verlernt haben, vielleicht wie Emotionen bei anderen zu deuten sind. Und die man dann so, ja, ne, ihr habt selbst auch Haustiere, die man so in den Hand, in die, also die sind natürlich klein und handlich. Da ist eben so dieses, naja, das Taktil zählt natürlich, ne, dass das eben schön kuschelig ist und diese großen Babyaugen, die einen da angucken, also Babyrobbenaugen, ja, die dann irgendwas auslösen. Das wirkt natürlich nicht bei Menschen, die sich nie mit Tieren beschäftigt haben oder denen Tieren nie dieses Gefühl gegeben haben, ich spende dir Trost. Das ist eigentlich auch klar. Gibt es auch viele ethische Diskussionen darüber, ob man Demenzkranken sowas vorspielen sollte, dass man mit einer Maschine denjenigen auch eine Verantwortung für einen in deren Empfinden vielleicht lebendiges Wesen gibt, ja, also es wird ja stark simuliert und ob das gut ist. Es gibt natürlich andere Bereiche, jetzt gehe ich nochmal auf den ersten zurück, so wo es rein mechanisch ist. Das fand ich eine sehr spannende Erfindung in Bremen für Demenzkranke, einen Schrank, der smart ist, also das fällt nicht ganz in den Bereich rein, aber der draußen die Temperatur misst und so weiter und so fort. Und wenn ein Demenzkranker diesen Schrank betritt, die entsprechenden Schubladen mit der richtigen Kleidung öffnet. Solche Sachen. Das kommt ja cool. Mal gar nicht. Ja, da haben mir mehrere Studierende gleich gesagt, dass sowas hätten sie auch gerne. das ist einfach, das ist natürlich super hilfreich und toll. Und da sagt jeder, oh, das ist auch wichtig. Da fehlt einfach, oder was heißt da fehlt? Da ist dieser Gruselfaktor, den du eben ja genannt hast, dieses menschliche Aussehen einfach erstmal ausgeblendet. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Also da kommen wir vielleicht auch später noch im Gespräch drauf, müssen Roboter denn menschlich aussehen? Es kommt, naja, ein bisschen auf Ziel, Zweck, Funktion drauf an. Ja.
Okay. Das ist bei uns, glaube ich, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, noch nicht so besonders viel verbreitet. Ich war vor der Pandemie in Südkorea, in Seoul, und da gab es die Dinger irgendwie an jeder Ecke. So Rumlaufroboter, die dem man tatsächlich Fragen stellen konnte, auch auf Englisch, und die mir dann gesagt haben, wie ich irgendwie in die nächste U-Bahn komme oder welchen Flieger ich nehmen muss und so. Das habe ich hier eher in Europa gar nicht gesehen, oder? Sind euch da Beispiele bekannt?
Nö, also mir nicht, ich habe das auch noch nicht gesehen.
In den USA gibt es diese Überwachungsroboter, die, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr so furchtbar selten sind. Auch das haben wir hier eher nicht, ne?
Ja, nein, haben wir nicht. Und das kann man ja recht gut vergleichen. Also Südostasien, die hochtechnisierten Länder, Entschuldigung, Japan, Südkorea, dann na klar die Insel Taiwan, viele Teile Chinas und aber auch so die anderen Tigerstaaten, die ziehen da ein bisschen nach. Die haben da einfach kulturell bedingt eine andere Einstellung zu, schon ganz lange. Und einer der großen Forscher, der vor einigen Jahren noch hier in Hannover bei der CeBIT war, Ishiguro Hiroshi, der sagte auch, ja, wir haben da eine andere Einstellung zu, wir wollten entwickeln und Ethik kommt später dran.
Das gehen und wir Datenschutz hier. Auch.
Der wird gar nicht erst erwähnt. Nein, aber das ist ja vielleicht dann doch nochmal, um zurückzukommen auf die Hambacher Erklärung, da der grundsätzliche Unterschied zwischen der EU, Europa vielleicht insgesamt und anderen Staaten, anderen Teilen der Welt, also ob das jetzt in den Osten oder in den Westen geschaut ist, dass man sagt, wir entwickeln und überlegen dann später und hier versuchen wir mit vielen Überlegungen vorab, also so Situationen zu antizipieren, die durch solche Entwicklungen entstehen können.
Ja, das sehen wir auch in der KI-Entwicklung in Europa, ne? Also was da für regulatorische Rahmen gerade gesponnen werden, obwohl wir in der Entwicklung ja eigentlich noch gar nicht so besonders weit sind, ne, im Vergleich zu anderen Weltregionen. Mhm. Kann man jetzt, ne, das ist genau wie beim Datenschutz auch, ich finde, man kann da immer geteilter Meinung drüber sein. Ich finde das eher unserer Gesellschaft angemessen und von Vorteil, wenn wir uns auch von vornherein oder zumindest parallel zu den technischen Entwicklungen auch mit ethischen und eben auch zum Beispiel datenschutzrechtlichen Fragen beschäftigen.
Ja, aber eben auch parallel, ne? Und die nicht vorwegnehmen. Das,
ja.
Ich habe so eher den Eindruck, dass wir da eher vorwegnehmen gerade und das ist schwierig. Ich finde immer,
du meinst, dass dann viel im Ansatz schon gekillt wird, was möglich
viel wäre? Viel im Ansatz schon gekillt wird, das sehen wir ja zum Beispiel auch bei autonomen Fahren gerade. Ich habe jetzt irgendwie wieder gelesen, in Beijing fahren jetzt automatisiert Taxis ohne irgendwen drin. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde, aber wir haben da einen riesen Rückstand.
Hm. Ja.
Der auch sicher durch Regulierung kommt.
Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite bin ich da ganz bei Holgers Meinung. Ja, finde ich auch wichtig. Und das Ganze nennen wir hier in Europa dann KI-Label. So, ne? Also so, man braucht so ein Merkmal, was sich nochmal so unterscheidet von wir entwickeln schnell oder wir entwickeln besonders gut, ist so mein Eindruck. Aber das ist jetzt sehr subjektiv gefärbt und ein bisschen rausgehauen. Aber ja, ich gebe dir auch recht, Jörg, dass doch an einigen Stellen etwas verhindert, was man ruhig mal wagen könnte. Und andere Länder entwickeln das ja auch nicht schlechter oder ähnliches. Und wenn die weiter sind, sich da Entwicklungen anzugucken, die auch gut sind, nicht immer nur dieses Negative zu betrachten, ist halt ein bisschen schade, denn dadurch kommt das ganze Thema natürlich in so einen gewissen Verruf. Ne?
Ja, klar. Und der, wenn wir ehrlich sind, der Schritt vom Pflegeroboter zum Kampfroboter ist echt nicht besonders weit. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, von, wie heißen die, General Robotics?
Boston Dynamics.
Bei Boston Dynamics gibt es ja irgendwie diesen hundeähnlichen Wachroboter und irgendwie, ich habe neulich immer eine scheiß Angst, wenn ich den sehe, weil es gibt eine War of the Worlds Serie, wo die Außerirdischen irgendwie in Form von diesen Dingern kommen. Ich weiß nicht, ob das sogar die Dinger sind. Und seitdem, wenn ich einen von diesen komischen Hunderobotern sehe, denke ich immer gleich irgendwie an Alien Overlords, die uns umbringen wollen. Ist vielleicht nicht besonders gut konnektiert. Also,
die sind ja jetzt auch in der Pandemie viel unterwegs gewesen, ne? In den Parks und ähnlichem. Ob die Leute da in Singapur, also das Bild hat mir ein Freund geschickt. Tatsächlich, er war mit seinen Kindern unterwegs und da ist ihm so ein Wachroboter entgegengekommen. Ich meine, klar, der Einsatz ist praktisch, ne? Da sind keine Beamten unterwegs, die sich irgendwie anstecken könnten, die weiter verbreiten können. Und ja, sämtliches ist gespeichert und also auch praktisch für irgendwelche Verhängungen vom Bußgeld etc. Also wollen wir ja gar nicht so weit spinnen eigentlich, aber...
Nee, aber es ist schon die Entwicklung, in der es auch gehen kann. Also ich würde mich unseren Alien Overlord sofort unterwerfen, wenn ich die im Park begegnete.
Ja, ja. Und diese Kriegsroboter sind ja, das sind, glaube ich, Informationen, an die wir so ohne weiteres gar nicht rankommen. Aber die Kampagne zur Weiterentwicklung von Kriegsrobotern ist nicht ganz mein Gebiet, ne? Aber machen einige Kollegen, das ist schon relativ weit. Und da sieht man so sehr deutlich, wie, wie der Mensch dann davon berührt wird, wenn Kriegsroboter im Einsatz sind.
Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja, na, ich meine jetzt wirklich auch die ethischen Erwägungen, dass sie das sehen und nicht mehr darüber nachdenken, das ist eine Sache, also ein Roboter, der jetzt zum Beispiel Minen austreten geht. Es gibt ja viele Landstriche noch auf der Welt, die aus Gründen wie frühere Kriege stark vermint sind und bei denen ja dann Menschen sonst ihr Leben verlieren. Und naja, da gehen dann eben Roboter los und treten diese Minen aus. Und wenn ein Roboter 4 von 5 Beinen verliert, kann der sich immer noch bewegen.
Das muss ja, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig, dass er sich noch bewegt. Also Hauptsache die Mine ist weg.
Genau. Naja, gut. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema. Aber,
ja, aber das ist gar nicht so furchtbar weit weg, weil der nächste Punkt, den ich mir ja in unseren Vorüberlegungen notiert habe, ist tatsächlich Roboter als Datensauger. Ja. Und das ist ja schon irgendwie ein großes Problem auch und auch ein Problem, da sind wir wieder bei Regulierung versus einfach machen. Ein Problem, das sowohl bei Pflegerobotern als auch bei Sexrobotern, zu dem wir dann auch gleich kommen, tatsächlich ein großes Problem ist. Denn wir haben es vorhin schon gesagt, leistungsfähige Roboter sind eben auch Datensammler. Das heißt, sie haben Sensoren, sie haben Kameras, sie haben Mikrofone und im Normalfall wird es ja so sein, dass sie die nicht mit der internen Hardware auswerten und Software auswerten, sondern die vermutlich irgendwo hinschicken und da wird sie im Zweifelsfalle gespeichert, da wird sie im Zweifelsfalle ausgewertet, was ja auch Sinn macht, ne, für weitere Geschichten bei der Analyse, dass nicht mal alles wieder von neuem ansteckt. Aber hier ist natürlich ein Bereich, wo es ganz schnell richtig creepy wird und richtig gruselig wird, insbesondere eben, wenn man auch weiß, was für einen irrsinnigen Wert solche Gesundheitsakten, Gesundheitsdaten haben, dass die eben tatsächlich, ich habe hier was gelesen, das Zehnfache des Wertes haben, wie jetzt zum Beispiel private Kontoinformationen und ich habe, nehme mal eine Frage vorweg zu den Sexrobotern, warum nutzt die irgendwer, wenn er das Gefühl haben muss, er wird gefilmt und es wird dann irgendwo gespeichert, was er macht?
Warum die Menschen die nutzen?
Ja, wenn er relativ genau weiß, dass er dabei gefilmt wird und das irgendwo gespeichert wird.
Ich vermute mal, dass das Problembewusstsein dafür nicht so hoch ist. Also ich hatte eine sehr, sehr spannende Studie gefunden. Also es gibt viele Studien inzwischen in dem Bereich, in denen hauptsächlich erstmal Nutzer gefragt werden, würden sie einen Sexroboter nutzen? Ne, wird genau beschrieben und diejenigen Studienteilnehmer, die beschäftigen sich jetzt vielleicht auch nicht unter anderem mit KI oder vielmehr Datenschutz, also haben zwar eine gewisse Spielaffinität, nenne ich das jetzt mal vorsichtig, und auch eine Technikaffinität, aber und sind auch neugierig insgesamt. Das Problembewusstsein für datenschutzrechtliche Sachverhalte hier in diesem Zusammenhang ist gar nicht so hoch dann bei den Usern. Also es wird dann sowas geäußert wie, oh, der hat sich an meinen Namen erinnert und toll, der konnte sich auch meine Hobbys merken, der hat mich wiedererkannt, der hat ein Gespräch mit mir geführt. So, bei uns klingeln da die ganze Zeit Alarmglocken, oh, was ist da alles aufgenommen worden, welche Kategorien von Daten und wie und wo ist das aufgenommen worden, wo stehen die Server, wer verarbeitet etc. pp. Was passiert bei einem Data Breach und wo geht das alles hin? Aber die Menschen sind unglaublich fasziniert erstmal ein Stück weit. Ich meine natürlich, wir sprechen hier von einem totalen Nischenmarkt auch, ne? Also entsprechende Nischen sind da auch die Studienteilnehmer. Und im ersten Moment sind viele auch ein bisschen enttäuscht, wenn man Iris, sowas dann sieht. Ja.
Ich muss mal ganz kurz fragen, sprechen wir jetzt schon von Pflege, sprechen wir jetzt von Pflege oder von Sexrobotern oder von beidem und allgemein? Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ach so, ich spreche jetzt schon von Sexrobotern.
Alles klar.
Okay,
aber bei den, kannst du, bevor wir da weiter tiefer eingehen, einfach vielleicht uns mal erzählen, was wir uns da so drunter vorstellen können, wie weit die Technik da schon ist und was es da so gibt einfach?
Ja, also das äußere Erscheinungsbild hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne? Wir nennen das immer humanoid, also wirklich gut menschlich nachgebildet. Die großen Firmen haben so 5 Prototypen, hätte ich jetzt mal gesagt, also 5 vorgefertigte, vielleicht weibliche und einen männlichen so im Angebot, wobei die Nachfrage nach männlichen Modellen so in den letzten Jahren gestiegen ist. Besonders im letzten Jahr ist die Nachfrage insgesamt gestiegen, wird ein wenig auf die Pandemie und die pandemiebedingte Einsamkeit zurückgeführt. Ja, von diesen Typus, also nicht nur äußerlich, sondern auch so charakterlich gibt es da eben, wie gesagt, diese vorgefertigten die kann man sich schon noch vorstellen, wie die ehemals nur Sexpuppen, so eine Mischung aus Schaufenster und Barbie. Und deshalb Roboter, weil KI in diesen verbaut ist. Also die Kameras hinter den Augen, Sensoren an allen möglichen Körperstellen und Körperteilen und Mikrofone. So, und dann je nach Geldbeutel, also die Haut ist so silikonartig, dass selbst beim Taktil sich das sehr menschenähnlich anhört und auch anfühlt. Es gibt auch wärmende oder sich erwärmende Haut. Es gibt pulsierende Vaginas, Penisse, aber auch Herzschlag und ähnliches. Also das schon stark simuliert wird, es ist eine künstliche Figur, aber die viele Funktionen hat, die ein Mensch eben auch hat. Und weil ich eben immer von diesen 5 verschiedenen Typen geredet habe, da gibt es zum Beispiel Wild Wendy, wird als besonders temperamentvoll, also dann auch von der äußeren Gestaltung. Dann eine nennt sich Frigid Farah, also eine Puppe, die sich dann so ein bisschen ziert. Dann die männliche Puppe, die steht mal erstmal nur so allein. Und was gibt es dann noch? Ach, Young Yoko, also ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Wir sind hier im Podcast so Schulmädchen-Figur. Und irgendeine habe ich jetzt vergessen, aber da gibt es noch so einen Charakter. Das bieten so die großen Firmen erstmal an. Aber in diesem Bereich ist auch so, ne, das Thema Customization. Ah, wolltest du was fragen, Jörg?
Ja, ich habe es mal gerade mal so gegoogelt, was es da so gibt. Kann man ja vielleicht parallel dann auch machen. Du hast die schon in Natura gesehen, im Vergleich deiner Forschung. So richtig realistisch ist das noch nicht, aber es könnte es bald werden, oder? Es wäre jetzt so mein Eindruck.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man die inszeniert. Also wenn man jetzt so wirklich so von Angesicht zu Angesicht, ja, ist es ja dann doch auch der, in dem Fall sage ich dann doch vielleicht nochmal Puppe, gegenübersteht, dann erscheint die einem nicht besonders realistisch. Klar, so wie du eben auch gesagt hast. Die sind noch relativ klein. Die sind so, die Erwachsenen gestalten so 1,50, also zwischen 1,30 und 1,50, das ist ja nun wirklich klein. Das Problem ist, die sind noch ein bisschen unhandlich, die sind schwer. Das Skelett da drin, was entweder aus einem Metall ist, das ist noch relativ schwer. Die wiegen zwischen 35 und 20 Kilo. 20 Kilo mag gehen, besonders handlich ist das jetzt nicht. Und ich kann euch nur sagen, als wir mal bei einem sogenannten Veredler waren, der produziert die Puppen nicht hier, sondern in China und hat aber in Reda-Wiedenbrück ein Studio, einen Verkaufsladen und unten im Keller noch so ein OP-Saal. Da hat er einfach dann mich spontan dazu aufgefordert, die Puppe doch ruhig anzuheben. Und da habe ich gedacht so, oh Mist, ja, ich bin doch ein bisschen schlappi, ich probiere es mal. Habe die in die Hüfte gefasst und versucht, so hochzuheben. Das ging tatsächlich nicht, weil ich, also wie gesagt, die ist ein bisschen unhandlich, aber sie war mir auch ein Stück weit zu schwer, wobei es jetzt nicht so schwierig ist, 20 Kilo mal zu heben. Und dann sagte er nur so ganz platt zu mir, ja, zack, fass sie zwischen die Beine und dann hoch damit. Und mein Kollege gleich gemacht und gut und ich so, das finde ich jetzt komisch. Dann guckt man da so einer anderen Frau ins Gesicht. Oder hat zumindest das Gefühl kurz, weil du ja eben davon gesprochen hast, die sehen noch ziemlich unecht aus. Ja, und dann soll ich dieser, ich nenne es dann mal Gestalt, zwischen die Beine fassen und sie auch noch hochheben. Das kam mir, also das war so eine ganz, ganz weirde Situation auf jeden Fall. Also ja, rational ist einem total klar, hier ist eine Puppe, hier ist ein Stück Silikon in die und die Form gegossen und so weiter und so fort, lebt nicht, hat kein Bewusstsein etc. Kommt aber dennoch ziemlich seltsam vor, bei dem Imperativ da ad hoc zu reagieren.
Ich habe jetzt noch ein paar technische Fragen dazu, weil also wirklich ich bin, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders gut vorinformiert und kannte oder ich google jetzt auch gerade so ein bisschen nebenher. Erste Frage ist, sind die Akku betrieben? Also oder hängen die irgendwie am Netz oder so? Weil die haben ja wahrscheinlich einen ganz schönen Energieaufwand bei der Sensorik, die da drin ist, und wahrscheinlich auch bei den Motoren, die da drin arbeiten. Und vor allem kannst du nochmal beschreiben, was da alles für Sensoren verbaut sind in solchen Puppen, also was da so ungefähr drin ist?
Ja, also bei denen, die wir jetzt in Reda Wiedenbrück gesehen haben, war das sehr rudimentär noch. Das waren mehr mechanische Puppen. Und das Problem war, dass die Puppen innenliegend nicht komplett abgeschlossen waren. Also das haben die halt versucht nachzubauen. Die waren nicht komplett dicht, müsste man sagen. Und wenn Flüssigkeiten da hineingeraten und irgendwelche Sensoren und Ähnliches dort verbaut ist, ich formuliere es mal so platt, wollte man natürlich vermeiden, dass irgendwelche Kurzschlüsse entstehen. Und das ist nicht so richtig gut aus China geliefert worden. Das erklärte uns der Hersteller, liegt einfach auch daran, dass Deutschland zwar schon ein attraktiver Markt wäre, aber Deutschland weit genug weg ist von China oder dem Teil Chinas, dass hier nicht so eine gute Qualität hergeliefert wird. Zum Beispiel Japan, näher dran sitzend und womöglich auch mit anderen Geschäftsgebaren, würde da eine deutlich andere Qualität bekommen.
Ja, Geschäftsgebaren wäre mein nächstes Stichwort. In zweifacher Hinsicht. Das ist wahrscheinlich beliebig steigerbar, aber so ein normales, mittelgutes Sexroboter-Ding kriegt man für wie viel?
Also nach den Angaben der Hersteller so derzeit, also wirklich Roboter, ne, mit ordentlicher KI drin, also so Bilderkennung etc., Spracherkennung, so ab 8.000 bis 12.000 Dollar. Und das ist wohl so der letzte Stand gewesen. Ne?
Und wie, also ich von dir, wie ich von dir gelernt habe, gibt es ja sogenannte Bordolle. Ist das richtig? Ja. Es gibt Bordolle und die Bordolle gibt es, oder es gab zumindest eins auch in Deutschland, was ihr euch, glaube ich, auch angeschaut habt. Ne?
Es gibt wohl mittlerweile 2 oder 3. Und das bekannteste oder eines der bekannteren, was auch zuerst geöffnet hat, es gab europaweit schon einige, ist in Dortmund, genau, von der Evelyn Schwarz betrieben. Und die ist auch, ja, also Bordoll eben, ne, diese Zusammensetzung aus Doll wie Puppe und eben Bordell. Das ist ein Bordell, in dem es auch Zimmer gibt und Puppen zu mieten gibt. Das sind wirklich Puppen, also Dolls, ohne weitere KI verbaut. Da hat die einfach auch ein betriebswirtschaftliches Konzept aufgemacht, geguckt, wie viel Miete sie pro Puppe nehmen kann und ab wann sich das nun rentiert, statt eben Menschen arbeiten zu lassen. Und hat auch gesagt, ja, also mit der Reinigung und alles, das ist ja auch immer, was die KI-Befürworter oder Enthusiasten, wie wir sie meistens nennen, sagen, ne, hohe Verfügbarkeit, gut zu reinigen und was ist denn noch so eine hohe Verfügbarkeit? Ja, und rechnet sich schnell, so wie die Frau Schwarz das hier eben auch sagte. Und sie hat aber durchaus zum Beispiel Erwägungen angestellt wie, naja, es werden dann nicht, also wir haben dann die Puppen und können an denen auch ausleben oder ausleben lassen, was man vielleicht an Menschen nicht so ausleben will. Ja. Und die sind noch nicht so gut. Die sind nach einer gewissen Zeit auch einfach, die gehen kaputt. Ne? Die haben zum Beispiel total empfindliche Hände, total empfindliche Finger. Und an und für sich steht in der Gebrauchsanweisung auch immer drin, man soll die Puppen so benutzen und so bewegen, wie man Menschen auch bewegt. Passiert aber dennoch, dass sie irgendwie anders gebraucht werden. Auf einer Messe, jetzt fällt mir gar nicht mehr ein, welche Messe, war ein Sexroboter ausgestellt und der ist so sehr von den Besuchern, also ich stelle es mir jetzt mal so vor im Vorbeigehen, aber ich weiß nicht, was da noch auf dieser Messe passiert ist. Auf jeden Fall war die Puppe hinterher kaputt oder dieser Roboter. Genau.
Ich habe übrigens gerade mal nach den Preisen geguckt, das hat mich jetzt wirklich interessiert im Bordell. Ja. Also,
ach so, im Bordoll, ja.
Im Bordoll eine Stunde mit einer Puppe 80 Euro. Ich glaube, eine weitere Puppe dazu 70 Euro. Interessant.
Ja, also ich weiß noch, als ich die Preise auch das erste Mal nachgeguckt habe und mit Freunden drüber geredet habe, also so einfach ganz lax so im Freundeskreis, da sagt dann auch ein Freund, das ist ja nicht billiger als bei Menschen. Also das hatte der sich wohl irgendwie so ein bisschen erhofft. Ich denke, das liegt einfach, also es rechnet sich ja dennoch für die Betreiberin. Also muss es ja noch was anderes sein, was es auslöst, warum Menschen dann ausgerechnet eine Puppe wollen. Oder ich benutze das Wort Puppe eigentlich nicht so gern, weil ich ja an und für sich an Sexrobotern forsche. Also mich ja damit hauptsächlich auch noch mit der Technologie dahinter beschäftigen möchte.
Ja, kommen wir nochmal zur Technologie dahinter, weil das Holger eben gefragt hat, nochmal die Frage nach den Sensoren tatsächlich, die ja hier auch ganz interessant ist und natürlich auch was mit unserem Datenschutzthema zu tun haben. Was für Sensoren sind da drin? Wie ist es mit der Sprach- und Bilderkennung? Und daran anstoßen können wir vielleicht mal gleich die Frage diskutieren, was passiert denn mit den Daten? Das ist doch das, also das, ich habe das eben schon mal gehört, das ist doch das Gruselige. Also ich will doch nicht, dass die in irgendeinem Zentrum in China liegen, was ich da so mache, also wenn ich da Kunde wäre.
Ich fange jetzt mal bei dem Harmlosen an, ja?
Ja,
Bilderkennung.
Ja, ich finde jetzt nicht das Harmloseste in dem Kontext, aber gut.
Na gut, du hast die Auswahl von dreien. Ich kann das noch steigern. Nein, also Bilderkennung, um den User zu erkennen, ist jetzt nicht so anders als bei einem Smartphone oder bei einem Smart TV auch. Oder es ist eine Kamera dahinter und die Daten werden aber auch gespeichert. Dann haben wir aber auch noch Worterkennung und Gespräche. Da werden aber oftmals sowas wie, gerade am Anfang werden, wenn diese Sexroboter oder ich nenne sie jetzt einfach mal die Roboter zusammentreffen mit ihren Usern, werden eher noch so Wikipedia-Artikel abgerufen. Also man unterhält sich und die hat ja noch diese Puppe, dieser Roboter hat ja noch keine Informationen über das Gegenüber. Und da werden Informationen aus dem Netz erstmal nur einfach abgerufen, also unter anderem Wikipedia. Wo es jetzt dann wirklich spannend und tatsächlich gruselig wird, oder vielleicht bin ich jetzt auch schon so abgestumpft, dass ich den Rest nicht mehr so gruselig finde, wird es bei der Einsatz von sogenannten Apps, also bei den sensorischen Merkmalen für Bewegungsmuster. So, und da, das große Ziel der KI-Enthusiasten, stelle ich jetzt einmal so vorweg, ist ja so der sogenannte transhumanistische Sex, also weit über das menschliche Vermögen hinausgehende. So wird das alles angepriesen und so wird das hier eben in diese Pro-Seite gestellt, so auf die Pro-Seite gestellt. Aber die Sensoren, ne, brauchen ja für diese Grundlage, für das Erkennen sexueller Muster, ja, irgendwelche Sensoren an den richtigen Stellen. Oder gibt es zum Beispiel so eine sogenannte smarte Vagina-Einlage und die verarbeitet Informationen zu Schnelligkeit, Intensität und ähnliche Informationen, um ein Bewegungsmuster zu erstellen. Und das ist jetzt mal ein Bewegungsmuster der anderen Art, ne? Und dadurch ist das System dann, oder soll es zum Schluss in der Lage sein, mit dem Menschen, mit dem Partner zu interagieren, von den Bewegungsmustern zu lernen, das Sexualverhalten zu analysieren, zu den imitierten Orgasmus dann zu synchronisieren. Also all diese Stichworte, die ja jetzt erstmal nur so nüchtern klingen, in diesem Zusammenhang mit den Sexrobotern, deshalb ist dieses Forschungsgebiet zusammen, gruselt uns ja nun wirklich. Und nicht nur aus datenschutzrechtlicher Sicht. Ich glaube, auch jeder andere Mensch, der einfach bei diesem Thema mal zuhören würde, würde spätestens hier sagen, oh ja doch, da haben wir eine ganze Menge Implikationen, darüber müssen wir mal reden.
Gibt es denn Hinweise darauf, dass, also die Frage ist halt, wo werden diese Daten verarbeitet? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ne? Also verbleiben die im Roboter oder werden die tatsächlich gefunkt und irgendwo weiter analysiert und fürs zur Unterstützung des maschinellen Lernens beispielsweise?
Ja, also auch da können wir uns ja hauptsächlich nur auf die Herstellerdaten verlassen. Und was da so teilweise vage angegeben wird, aber teilweise auch eben doch sehr detailliert. Das sind eben hauptsächlich Hersteller aus Nordamerika, China und Japan. Und ja, diese Roboter, die funken dann in ihre jeweiligen quasi Ursprungsländer. Also ich glaube, ich habe alles jetzt außerhalb der EU genannt, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich hatte mal von einem Data Breach gelesen in diesem Zusammenhang, aber da ging es nicht um, da ging es um ein smartes Sextoy, was ähnliche Daten aufgenommen hat. Und also das ist ja jetzt gar kein ganz fernes, dystopisches Zukunftsszenario, sondern das ist ja schon da. Da hat es eben auch schon Data Breaches gegeben, weil diese Toys ja oftmals gar nicht so besonders gut auch abgesichert sind. Ne? Hm. Und man muss dazu sagen, es ist natürlich eine besondere Konstellation, vielleicht auch eine besondere Kundschaft. Das sind nicht diejenigen, die sich bei Datenschutzaufsichtsbehörden melden. Mir ist da was. Ich habe mich da mit einer E-Mail-Adresse angemeldet und zufällig und naja.
Auch irgendwie eine Form von Internet of Things, ja, aber.
Es ist klar. Smart Home.
Ja, also ich meine, im Home ist es natürlich schon mal bei dieser Gestaltung, dieser homogenen Gestaltung, egal wie klein die ist, das ist nicht sowas, was mal in der Nachttischschublade verschwinden kann. Ne? Also auch nochmal so ein ganz anderes Ding. Ist ja, wie gesagt, auch ein Nischenprodukt schon erstmal noch, aber berührt ganz, 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 ganz viele Gebiete. Also so, ob jetzt eben, ja, was wir eben schon genannt hatten, die juristischen Gebiete oder eben, ja, wir Philosophinnen, was wir uns dafür Gedanken überall machen können. Mhm. Auch bei dem Aussehen schon angefangen, ne? Was hatte ich denn hier vorhin gelesen? Ein feministisches Dilemma, all solche Sachen. Ne? Wer fertigt diese Charaktere vor und wie sehen die aus? Und was bilden wir dadurch auch ab? Hm. Also, um es ganz platt zu sagen, im Grunde genommen wird in Figuren gegossen, in Silikon gegossen, was wir so aus der Pornoindustrie kennen. Ne? Und ich meine, wie die so zustande gekommen ist und was dort so präsentiert wird, hat auch eine bestimmte Richtung oder so. Es gibt zwar andere Bewegungen, aber ja, also das sind viele, viele Felder, die ganz interessant sind zu beleuchten.
Das bringt uns ein bisschen zum Elefanten im Raum, die ich finde, finde ich zumindest. Nämlich die Frage, was ist denn, wenn meine Puppe wie ein kleines Mädchen aussieht? Was es ja vermutlich in asiatischen Ländern oder ja nicht nur in asiatischen Ländern, aber da kommt die, glaube ich, eher her, gibt im Sinne von Schulmädchenbereich und ähnliches, also Hentai-Kultur in Japan und das ganze Zeug. Mhm. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe schon mal einen Vortrag von dir darüber gesehen. Und da war, glaube ich, der aktuelle Stand noch, dass es tatsächlich dafür keine Strafbarkeit gibt, ne? Dass es eine Strafbarkeitslücke ist. Also das Nachbilden von kindlichen Zügen und dann das auch zu sexuellen Zwecken nutzen, ist zumindest nach meiner Kenntnis, ich habe auch noch mal vorher nachgeschaut, habe ich zumindest nichts im StGB gefunden, was da passen könnte.
Dann hast du auch richtig nachgeschaut. Hey. Ja, super. Nee, ist bisher tatsächlich eine Lücke. Ich meine, das war so Mitte 2019, als wir den Vortrag gehalten haben. Kurz danach hat es auch noch mal ein Kollege geprüft und dazu veröffentlicht. Denn unter das Wort pornografische Schriften, also so 184 folgende im StGB, ist es unter allen erdenklichen Auslegungsformen nicht zu subsumieren. So, also diese wirklich kindlich aussehenden Roboter, da muss man mal dazu sagen, vielleicht ein bisschen auch ab von diesen Schulmädchen, das also können auch manchmal Erwachsene sein, die sehr, sehr jung aussehen einfach, die zwar volljährig sind und also nach diesen Bestimmungen, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen anderes Gebiet, kindlich aussehend meint deutlich vor der Pubertät. Also so Kinder eben, ne? Also die primären Geschlechtsmerkmale noch nicht so ausgebildet haben, dass man sieht, dass es dass das jeweilige Kind schon in der Pubertät ist. Und da gibt es einen Fachausdruck für Childlike Looking Sex Dolls, CLSD. Okay, nehme ich jetzt mal so hin, denn das sage ich nur mal so in Abgrenzung zu Kinderrobotern, das klingt ja ein bisschen missverständlich. So, und du hattest eben schon auch erwähnt, es kommt aus dem südostasiatischen Bereich, hier tatsächlich auch aus Japan, eine recht bekannte Firma Trottler, der auch der Inhaber, ich komme gleich auf seinen Namen, aber der ist vielleicht auch nicht so wichtig, selbst eben dazu steht, pädophil zu sein. Pädophil in Japan, wie auch hier in Deutschland, pädophil zu sein, ist eine, wahrscheinlich drücke ich mich jetzt falsch aus, aber eine sexuelle Präferenz, die so erstmal nicht strafbar ist. gibt ja auch genügend Länder auf der Welt, in denen das strafbar ist, so wie andere sexuelle Identitäten eben auch. Hier in Deutschland haben wir natürlich Strafrechtsparagraphen und Handlungen, die daraus erwachsen. Also Missbrauch, sexuelle Gewalt an Kindern, das wäre selbstverständlich strafbar. Nur um das einmal so vorwegzustellen.
Ja, dessen Dokumentierung natürlich auch, um das blöde Wort Kinderpornografie nicht zu gebrauchen, was ich sehr, sehr unpassend finde. Jetzt nicht mehr auf dich bezogen, natürlich, Iris, aber, was ich irgendwann mal gesagt habe, ich habe richtig viel Ärger bekommen, auch zu Recht. Also dokumentarisierte Darstellung von sexuellem Missbrauch habe ich gelernt.
Oh, wow. Gut, habe ich aber auch was dazu gelernt. Geht ja in die Richtung, weshalb ich sage CLSD, Childlike Looking Sex Dolls. Das hat jetzt ein bisschen viel Erklärung gebraucht, aber wie du sagst, wir reden hier über den Elefanten im Raum. Das braucht, glaube ich, auch ein bisschen mehr Erklärung. Und zwar diese Firma Trottler hat diese wirklich sehr kindlich aussehenden, also nein, nicht wirklich, die kindlich aussehenden Sexpuppen in dem Fall hergestellt und oder stellt sie noch her. Das ist in Japan nicht verboten. Und der Inhaber der Firma sagt, so können Menschen wie ich, also pädophil veranlagte Menschen, ethisch und rechtlich einwandfrei handeln, ohne dass ein Kind zu Schaden kommt. So, an dem Ansatz ist jetzt so erstmal nichts auszusetzen, wenn man das erste Mal hört. Auch wenn das alles sehr, sehr befremdlich klingt. Also das gebe ich ja gerne zu. Und das hat, meine ich, also angefangen in den USA und auch in Kanada, dass das verboten wurde, dass es verboten wurde, auch gesetzlich dann verboten wurde, diese Puppen einzuführen ins Land. Also der Zoll hat ja ganz viel mit diesen Puppen und Ähnlichem zu tun. Deshalb ja auch gute Zahlen und da sind so unsere Quellen dann auch oft, also auch hier innerhalb der EU. Und Deutschland hat jetzt nachgezogen, also es steht ja ohnehin, eine Strafrechtsverschärfung an. Der Referentenentwurf ist ja schon da. Und dort gibt es eben einen Paragraphen, ich glaube 184f ist das dann mittlerweile. Genau, also eine neue Strafrechtsnorm, weil es eben diese Lücke gab, dass es nicht unter die Schriften fällt. Nee, L ist es sogar schon. Ja, auf jeden Fall, dass Sexpuppen mit einem kindlichen Erscheinungsbild, das weder der Besitz noch die Beschaffung, Weiterverkauf etc., dass das alles eben verboten ist. Das ist natürlich sehr viel Symbolpolitik hier, auch an dieser Stelle. Also das könnt ihr euch ja vorstellen, so von welchen Parteien das wann wie wo eingebracht wurde und dass man sich dann hinterher hinstellt und immer wieder proklamiert, ja, wir machen das zum Schutze der Kinder, denke ich, ist einfach falsch aufgezäumt. Denn die Ursachen für Gewalt und sexualisierte Gewalt an Kindern, die liegt ja nicht an diesen Puppen. Ne? Also das ist ein ganz anderes Thema, könnten wir wahrscheinlich auch stundenlang drüber reden. Aber hier geht es um diese Puppen und die sind mit ins Gesetz aufgenommen worden, um auch eventuelle Märkte, wie auch immer, dort mit auszutrocknen.
Also wir halten fest, es gibt bislang eine Strafrechtslücke, aber die wird jetzt voraussichtlich geschlossen.
Genau. Mhm. Also bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ihr habt ja vorhin gesagt, also ich forsche da drin, ich schreibe da meine Doktorarbeit, wie sehr ich mich da hinein vertiefe, ob das so ein Schwerpunkt werden soll. Ich glaube, ich werde es so mit abhaken. Kollegen haben immer so ein bisschen das Problem, sonst zu sehr, wenn sie sich da äußern, also männliche Kollegen, muss ich dazu sagen, dann so in die, in Anführungsstrichen, pädophilen Ecke gestellt zu werden. Ich so als Frau und Mutter habe da so ein bisschen so diesen Bonus und darf drüber reden, bin aber auch noch nicht so ganz, ganz sicher, also weil wir vorhin auch so über therapeutische Nutzen und so gesprochen haben, ob man hier einen Gegenstand nimmt und den so tabuisiert und dann mit Sanktionen per Strafgesetzbuch belegt, ob man da nicht eigentlich ein ganz seltsames Signal auch irgendwo aussendet. Ne? Also ich nehme so in diesen Gesetzgebungen, also ob aus den USA kommt, also gerade so in den letzten Jahren, also vor der jetzigen Legislaturperiode dort, kam ja sehr viel Gesetzgebung, die so einen gewissen Backlash hinsichtlich Sexualität gezeigt hat. Ja.
Ja, ich wollte noch mal zum anderen Thema kommen. Wenn ich darf, ganz kurz. In deiner Diss wirst du ja wahrscheinlich auch zum Thema, das Thema Datenschutz ein bisschen behandeln, ne? Nehme ich mal an, ja. Bezüglich der 6 Roboter. Was glaubst du denn? Glaubst du denn, die DSGVO deckt alle Problematiken, die jetzt entstehen durch die Anwendung von Sexrobotern und durch die Ausgestaltung von Sexrobotern, deckt alle Problemfelder ab und kann die regulieren und kann entsprechend dann auch den Datenschutzbehörden Sanktionsmöglichkeiten an die Hand gegenüber den Herstellern oder müsste man auf dieses Thema spezifisch nochmal irgendwie ein Auge richten? Ich weiß es nicht, Jörg, vielleicht hast du auch eine Idee, keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste die DSGVO doch grundsätzlich reichen, um da auch regelungstechnisch alles zu bieten. Ja. Ich komme auch deswegen drauf, weil ich mir vorhin überlegt habe, jetzt gerade in Richtung dieses Bordolls, ne? Also was haben wir denn da? Haben wir denn eine Auftragsarbeit?
Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich vorher denjenigen belehren kann und seine Einwilligung einholen müsste und so. Und wie unfassbar unsexy das wäre, wenn ich irgendwie wenn der Roboter dir erstmal einen 20-minütigen Vortrag über deine datenschutzrechtlichen Implikationen deiner Tat.
Ja, ich denke da halt auch.
Verständlich und in einfachen Worten, nee, das war es nicht, aber ihr wisst ja, schon, genau. ja, diese ganzen Anforderungen.
Ich denke da halt auch in Richtung, ich meine, was wir jetzt schon haben, sind Sprachassistenten, ne? Und Sprachassistenten sind ja offensichtlich ein Teil dieser Geräte, ne? So wie es aussieht. Ja. Ne? Also wenn du sagst, die lesen zuerst mal Wikipedia-Einträge vor, also das macht ja Siri auch zuerst. Genau, mal, ne? Und dann versuchen sie aber zu lernen irgendwie und versuchen ein bisschen deine Bedürfnisse zu interpretieren oder so. Und genau das machen ja die Sprachassistenten auch, die ja versuchen zu lernen aus der Interaktion, die du mit ihnen hast. Insofern ist das ja erstmal nicht unähnlich, nur dass die Sensorik halt noch wesentlich, 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 wesentlich weitergeht. Ne? Und ich finde das halt so, da liegt für mich der eigentliche Grusel, dass wir haben im Moment immer nur so isolierte Systeme. Ne? Wir haben zum Beispiel Kinderspielzeug, was Augen hat. Ne? Es gab auch schon Kinderspielzeug, das zu Google gefunkt hat, ne? Also wo ein Sprachassistent verbaut war, was für einen Riesenskandal gesorgt hat seinerzeit. Das ist noch nicht so lange her. Und jetzt haben wir hier Puppen, die wirklich alle deine Sinne, Puppen, ich sage jetzt auch Puppen, aber also Roboter, wie auch immer, die wirklich alle deine Sinne versuchen wahrzunehmen und daraus zu lernen und darauf zu reagieren. Ich finde, in dieser Totalität dieser sensorischen Interaktion mit dir auf allen möglichen Ebenen, da steckt für mich irgendwie so diese eigentliche Gefahr drin, weil die so in der Lage sind, in kurzer Zeit, wenn du mit denen interagierst, so viel über dich zu lernen und zwar nicht nur irgendwelche nicht nur aus Gesprächsfetzen, sondern wie du sagst, über Vaginasensoren, was weiß ich, über eine vielleicht sensorisch unterfütterte Haut oder, also das finde ich super gruselig. Also begib dich irgendwie ein paar Tage lang in deren Hände und dann wissen zumindest die Hersteller wirklich mehr über dich, als Amazon es mir jemals erfahren wird wahrscheinlich.
Ja, und um zu deiner Frage zurückzukommen, reicht die DSGVO da aus? Haben da die Aufsichtsbehörden genug Instrumentarien an der Hand? Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt nicht die letzten Jahre durch alle Tätigkeitsberichte gegangen oder so, dass da gar nicht so das Augenmerk drauf liegt momentan. Ich habe mal so ein bisschen, also das Einzige, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich jede Behörde mir angeguckt, sondern so die größeren. Ich habe mehr so in die Black and White List für Datenschutzfolgeabschätzung geguckt, weil ich eigentlich denken würde, dass in den Bereichen es schon Sinn machen würde, mal drüber nachzudenken, ob man dann eine durchführen muss oder nicht. Und ein Kollege sagte zu mir nur, ach, das wundert mich überhaupt nicht, dass das nicht auf dem Schirm ist. Wie gesagt, die Sextoys, die zumindest Teile eines Körpers, nicht eines ganzen Menschen abbilden, die gibt es ja schon einfach viel länger und da gibt es ja auch Tests von den üblichen Verdächtigen wie Stiftung Warentest etc., also auch auf Inhaltsstoffe, also es geht ja auch viel um Verbraucherschutz hier und also das ist so wie im Allgemeinen, wenn wir mit unserem Thema Sexroboter um die Ecke kommen, so über Pflege und so, das ist klar, wir haben Pflegenotstand und da geht es um Menschen, Menschenleben, da redet jeder gern und bei Sex wird immer so ein bisschen abgewunken. Also da ist immer so ein bisschen so, oh, jetzt wird's peinlich und ich kann auch nicht jetzt in irgendeine Behörde reinmarschieren und sagen, ich habe da mal so ein Gebiet, Sexroboter und da möchte ich jetzt gern mit Ihnen drüber reden. Da werde ich, also passiert mir schon, werde ich immer so ein bisschen, wenn ich jetzt, ja, werde ich immer so ein bisschen so für zur Tür rausgelacht. Ja, also es kann schon mal passieren. Aber das ist so ein bisschen dieses Tabuisierte, es ist ein bisschen peinlich und und dann, und deshalb, vorhin, als wir darüber sprachen, ob Apple da vielleicht sonst so ein bisschen ein Problem jetzt hier mit unseren Gesprächen haben könnte oder so, versuche ich das auch von Anfang an klarzustellen, dass das natürlich auf sehr, sehr seriösen Füßen steht. Und da hilft natürlich die Juristerei, der Datenschutz und eben auch Philosophie, Ethik schon an der Stelle.
Ja, ich frage mich jetzt tatsächlich zum Beispiel jetzt bei dem Bordoll in Dortmund ist das, glaube ich, ne, ob die Landesdatenschutzbehörde NRW das irgendwie schon mal auf dem Schirm hatte oder sich mit der Thematik überhaupt schon mal beschäftigt hat. Wahrscheinlich, also ich, mein Tipp ins Blaue rein wäre jetzt wahrscheinlich eher nicht. Achso, aber also, es ist natürlich datenschutzrechtlich äußerst relevant, ne, was da passiert. Also dass da Geräte, das sind ja nicht nur Geräte, die man sich selbst aus eigenem freien Willen anschafft quasi und in Besitz nimmt, sondern das sind ja auch noch Geräte, die, das ist genau wie, ich meine, im ganzen Groben dazu mache ich gerade was im Heft oder bereite ich gerade was vor, das Thema Autos und Sensoren. Ne? Da gibt es auch die beiden Fälle, du bist Besitzer, du bist Käufer eines Fahrzeugs oder aber du machst Carsharing oder hast einen Mietwagen, da gelten dann nochmal ganz andere Regeln, ne? Und so ähnlich ist es da ja auch.
Wobei ich hier nochmal betont dazu sagen muss, also Bordoll, Puppen, und in diesem Dortmunder Bordoll geht es wirklich auch nur um Puppen, ne? Da hat die Inhaberin, die
dieses Ach, das Bordoll sind keine Roboter dort?
Das sind keine Roboter.
Okay, nein. Alles klar.
Also die sind vielmehr wahrscheinlich nur so in Privathaushalten momentan vorhanden, die es sich gut leisten können. Ne? Da haben wir natürlich auch viele Themengebiete. Da gab es Themengebiete, ein Hongkonger, meine ich, Geschäftsmann und was war der noch? War der noch Entwickler, der das, also sich selbst einen Roboter zusammengestellt hat, gebaut hat, der dann ein verdammt ähnliches Aussehen mit Scarlett Johansson hatte. Ne? Also da kann man natürlich viel über Punkte nachdenken wie, ja, ne, hier eine Person des öffentlichen Lebens und wie sieht das aus mit dem Recht am eigenen Bild? Da hat sich zum Beispiel schon so ein Lizenzwesen etabliert, bei dem in dem Fall überwiegend Pornostars ihr Aussehen verkaufen, dass man nur zu 80% zwar nachbilden darf. Ich weiß nicht, wie man diese 80% herstellt, ob dann nur die Füße anders sind oder. Aber das wird eben so, per Nutzungsvertrag nun so vereinbart. Und dann gibt es ja auch hier, ne, die berühmte Mutter der Drachen, die darf da nicht, wie heißt sie, Daenerys? Nee, Daenerys genannt werden. Das
planiert aber, sich aber gerade jemand.
Ja. aber sie darf Mutter der Drachen genannt werden. So. So, womit auch klar ist, wer so gemeint ist und so Fantasiefiguren werden eben sehr gerne und das ist ein recht lukratives Geschäft in dem Fall für Pornodarsteller und Pornodarstellerinnen. Ne? Also die werden da haben nochmal eine Einnahmequelle und man muss dazu sagen, weil ich das vorhin ja auch einmal beschrieben habe, wie die aussehen, wenn die so vom Band kommen, die Modelle, die echten Menschen nachempfunden sind, die laufen viel besser. Also wenn dann auch nochmal sowas nachgebildet ist wie eine kleine Narbe auf der Haut, Sommersprossen, Unebenheiten, nicht dieses wirklich glatte vom Band. Das ist ja ganz interessant, dass sich Menschen so wünschen, so makellos wie möglich auszusehen. Und wenn man das dann hat, dann ist es aber irgendwie ein Stück weit so abstoßend, so gruselig, wie auch immer, dass man sich wieder dieses menschliche Imperfekte zurückwünscht. Ne?
Künstlich, das ist dann einfach wirkt künstlicher, würde ich sagen.
Ja, das bringt mich aber schon eigentlich auch zu meiner Abschlussfrage, weil wir auch langsam zum Ende kommen. Bin ein großer Freund von Blade Runner.
Ja.
Blade Runner spielt im Jahre 2019 tatsächlich, interessanterweise. Hat nicht so ganz funktioniert, was man sich da vorgenommen hat. Aber jetzt ausgehend vom Jahr 2021, in 10 Jahren, in 15 Jahren, werden wir die Replikanten erkennen? Oder wie meinst du, Iris, wie wird sich das entwickeln? Werden die so perfekt werden, dass wir die, dass sie sich unter uns mischen jetzt im übertragenen Sinne oder bleiben die doch eher blöd und erkennbar?
Ich glaube, genau das ist der Punkt, über den wir reden müssen. Ne? Also was wir wirklich wollen. Also alles, was so ein bisschen niedlich aussieht, wie so ein Pepper, so ein Pflegeroboter, der rumrennt und sagt, oh, ich erinnere dich an dein Medikament, das können wir akzeptieren. Von denen geht so zumindest scheinbar keine Bedrohung aus. Und das, was dann eben ja auch in diesen Science-Fiction-Filmen so sehr, sehr menschenähnlich dargestellt wird, also dass man sie nicht mehr unterscheiden kann, die uns überlegen sind, also so auch deshalb immer dieses ja, bisschen dieser falsche Ausdruck, künstliche Intelligenz versus menschliche Intelligenz heißt es ganz oft. Ne? Da wird ein sehr seltsames Drohszenario aufgebaut und von schwacher KI auf starke KI geschlossen, der überholt uns und dann rottet uns die künstliche Intelligenz aus, irgendwie sowas. Also das ist erstens noch ganz weit entfernt und zweitens halte ich das nicht für so wahrscheinlich. Ich glaube, an diesem Punkt, an dem wir darüber reden müssen, ist, was wir wirklich wollen. Wollen wir die erkennen? Ja, ist das sinnvoll? Und wie ich vorhin da sagte mit diesem Schrank, es gibt auch Roboter oder Roboteranwendungen, an denen es nicht nötig ist, dass die aussehen wie Menschen. In dem Bereich der Sexualpartner ist es vielleicht, also da gibt es auch sehr, sehr viele Fantasien und sehr, sehr viele Fantasiewesen entsprechend auch. Also die dann eben auf den ersten Blick erkennbar eben nicht Menschen sind oder eben auch nicht menschenähnlich sind. Und vor diesem menschlichen Aussehen erschreckt man sich ja, wie gesagt, auch immer so ein Stück weit. Und das muss in der großen Masse ein bisschen diskutiert werden, was Menschen dann wirklich wollen. Dass es eben auch sehr, sehr viele sinnvolle Anwendungen gibt, wie die Heberoboter in der Pflege oder die andere Dangerous Dirty Work machen, wie wir es genannt haben, das ist ja überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Aber also deshalb auch so mein Appell ja immer so, die Mitgestaltung, die obliegt uns allen. Also das ist auch eine Aufgabe der Zivilbevölkerung. Also da finde ich es dann immer so schade, dass das so tabuisiert wird und ach, und das ist ja nur was für schräge Vögel und das betrifft mich ja gar nicht und echte Menschen, das wäre ja alles so viel besser oder so viel sinnvoller. Aber Holger hatte ja vorhin auch schon den Preis nachgeguckt in diesem Bordell und sich darüber ein bisschen erstaunt. Es gibt Menschen, die erstmal mit Puppen oder Robotern anfangen, aus den unterschiedlichsten Gründen, also so ohne irgendeine Wertung, also die vielleicht nicht so gerne mit Menschen zusammen sind.
Okay, aber tendenzmäßig glaubst du, wir werden die Replikanten eher erkennen?
Ja, ich halte das für sinnvoll, ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, Holger, wenn du keine Fragen mehr hast, sind wir durch. Vielen Dank, Iris, war sehr spannend.
Gerne, gerne. War sehr schön hier.
In unserem kleinen, schnuckligen.
Nö, ich hab jetzt auch keine Fragen mehr. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere uns dann im Forum sagen wird, das war ja jetzt Datenschutz eher am Rande, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns jetzt halt mal, wir haben jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut und wir müssen ja nicht immer Hardcore-Datenschutz hier besprechen, sondern wir können ja auch mal gucken, in welche Gesellschaftsbereiche, an die man nie denken würde, sich Datenschutz auswirken wird, wahrscheinlich in Zukunft. Heute ist es ja noch nicht so krass, aber ich denke, das wird kommen. Also wir haben heute auch mal einfach ein bisschen in die Zukunft geblickt, was datenschutzrechtliche Debatten angeht, denke ich. Also neben der ganzen ethischen Debatte, die wir auch nur anreißen konnten heute.
Ich überlege immer noch, wie man das datenschutzkonform umsetzen kann, aber das ist wahrscheinlich nicht, also da wird Rom nicht in einem Amt künstlich erbaut.
Da unterhalten wir uns dann nochmal drüber.
Okay, ja, Iris, nochmal vielen Dank.
Gerne. Auch von meiner Seite.
Ja, gerne, Holger.
Ja, also mir bleibt noch übrigens ganz kurz, wie immer, auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen. ct.de/Auslegungssache ist die Landingpage für unsere Podcasts und dort wird auch dieser Podcast erscheinen. Neben natürlich den üblichen Ausspielwegen wie Apple, Spotify und so weiter, auf allen Feed-Ebenen, die es so gibt. Dort kann man aber eben, wie gesagt, auch für diesen Podcast speziell, für diese Episode Kommentare hinterlassen und wir fordern euch auf. Vielleicht guckt Iris auch mal rein. Ich werd dich darauf hinweisen, falls da Fragen an dich kommen. Klar, vielleicht ja. Hast du ja zwischendurch mal Zeit, mal die eine oder andere Antwort zu geben. Ihr erreicht uns auch unter unserer Mailadresse auslegungssache@ct.de. Ja, dann wären wir, glaube ich, für heute, würden wir Iris in die Sonne entlassen, in die Nachmittagsabendsonne.
Ja, sehr gut, danke.
Wenn ihr den Podcast hört, wird es wahrscheinlich schon sehr, sehr warm sein. Also hier im Büro ist es heute schon warm, aber die Wettervorhersage ist ja ein bisschen krass. Das stimmt. Gut.
Dann wünschen wir einen schönen Tag und verbleiben wie immer mit
Schützt eure Daten. Das war nicht besonders synchron, aber schön.
Und eure Roboter. Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Werbung.
Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen, schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.